Ball Hawks.
The ball is caught.
Game over.
Touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ball Hawks. Wir treffen uns mal wieder zu einer Besprechung des Spiels, bei dem die Seahawks mit einer Niederlage vom Feld gingen. Mein Name ist Tobias Weil und das mache ich heute mit meinem Kollegen Henry Wohlfahrt.
Ja, grüß dich. Ich glaube, wir sind keine Glücksbringer für die Seahawks in dieser Konstellation, habe ich das Gefühl, wenn man 5 der letzten 6 Spiele verliert.
Na, ich glaube, da müssen wir den Schuldigen gleich noch finden oder die Schuldigen. Also dadurch, dass wir jetzt die Recaps ja die ganze Saison gemacht haben fast, die Schuld nehme ich nicht auf mich. Und so weit wollen wir nicht gehen. Also ja, wir haben einiges zu besprechen. Das machen wir gleich in gewohnter Detailfreude, aber erstmal gehen wir kurz rein in die Seahawks News.
Frisch aus dem Lockerroom, unsere Seahawks News.
Da gibt es glücklicherweise, könnte man sagen, nicht viel zu berichten. Wie gestern jedem, der das Spiel verfolgt hat, zu sehen war, DK Metcalf war wieder an der Sideline, nur zu sehen, ist weiterhin Week to Week. Die Bye-Week, die jetzt aber ansteht, könnte gerade für ihn recht kommen. Dann der Rückkehrer George Fant, nachdem er auf der IR-Liste war und sein Comeback gegeben hat, hat das gute 3 Snaps gehalten und dann hat er sich leider am Knie verletzt. Fällt damit wieder aus, wie lange ist noch nicht klar. Weitere Infos werden da folgen. Und laut Mike McDonald gibt es aber auf der gleichen Position des Wide Tackles gute Nachrichten, dass Abe Lucas wohlmöglich in Woche 11 wieder zurück sein könnte. Er trainiert ja schon jetzt seit ein paar Wochen wieder mit der Mannschaft, hat es bisher aber nicht ins Roster oder in den Spieltagkader geschafft. Das wäre für die gebeutete Seahawks-Line, wobei nicht nur gebeutelt, sondern auch personell schwach besetzt, auf jeden Fall ein Upgrade. Und jetzt gehen wir rein in die Recap des Spiels Seahawks gegen Rams.
The Seahawks defense, they do it again!
Let's talk Turkey. Der Rückblick.
Die Seahawks verlieren mal wieder, diesmal mit 26-20 nach Overtime zu Hause gegen die LA Rams. Damit haben die Seahawks aus den letzten 6 Spielen genau einen Sieg geholt, stehen jetzt bei 4-5 und sind damit auf dem letzten Platz der NFC West mittlerweile. Ja, Henry, wie siehst du das Spiel? Wie siehst du es allgemein? Gib mal so einen kurzen Abriss des Ganzen.
Es war ein merkwürdiges Spiel. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass beide Teams nicht so richtig das Spiel an sich reißen wollen, beziehungsweise irgendwie alles dafür tun, das auf eine möglichst blöde Art und Weise zu verlieren. Und so hat sich's aus Seahawks Sicht dann am Ende dann mit der Niederlage auch angefühlt. Obwohl ich mit einem, nicht einem Tagabstand, aber mit fast jetzt 20 Stunden Abstand zum Spiel, sagen muss, dass man, glaube ich, trotzdem viel Positives mitnehmen kann. Prozesstechnisch aus dem Spiel, also die Defense zum Beispiel, hat wahrscheinlich eines ihrer besten, wenn nicht vielleicht sogar das beste Saisonspiel abgerissen, wenn man jetzt auch dafür adjustiert, welche Offense da gegenüberstand, mit welchem Playcaller auch. Das hat mir eigentlich richtig gut gefallen. Und selbst die Offense bei aller Kritik, zu der wir auch gleich noch in aller Ausführlichkeit bezüglich O-Line und vielleicht auch Geno Smith kommen, hat bis zumindest dann kurz vor Ende der ersten Halbzeit ein ziemlich gutes Spiel gemacht und den Ball auch konstant bewegen können, hat sich dann aber wirklich durch 2-3 Plays, die man vielleicht rausnehmen kann, komplett ins eigene Bein geschossen. Da ist der Pick 6 zum Beispiel vor allem mit gemeint und sich so eigentlich auch dann die Chance genommen, das Spiel zu gewinnen. Weil normalerweise, so wie das Spiel dann auch bis kurz vor Ende der ersten Halbzeit läuft und dann auch noch mit dem Ausgang bis zur Halbzeit, wo man dann überraschenderweise fast mit 13-3 in Führung geht, wo der Nummer 1 Wide Receiver der Rams mit Puka Nacua ejected wird und ja eine 10-Punkte-Führung halt hat, da darf man eigentlich das Spiel nicht mehr aus der Hand geben. Aber mit dieser ja wirklich horrenden Performance der Seahawks O-Line wieder, in Kombination mit ja 2 bzw. 3 sehr, sehr schlechten Plays von Geno Smith, da darf man eigentlich nicht erwarten, dass man dann gegen die Rams mit Matthew Stafford und mit Sean McVay als Playcaller das Spiel gewinnt. und hat es dann auch folgerichtig am Ende des Tages verloren. Ja, es ist schade, weil man hatte ja in Overtime dann noch die Chance, das Spiel zu gewinnen, hat ja den Coin Toss gewonnen, hat einen wirklich sehr guten Drive wieder aufs Feld gebracht, aber auch da fängt dann die Kritik dann wieder ja beim Playcalling und auch bei der Offensive Line an. Wenn du es nicht schaffst, mit zwei Plays auch nur ein einziges Yard zu generieren, dann hast du es auch nicht verdient, irgendwie das Spiel zu gewinnen. Und deswegen, ja, stehen die Seahawks jetzt bei 4-5 und die Playoffs sind in sehr, sehr weiter Ferne.
Ich denke, ich weiß die Antwort der Frage. Aber würdest du wieder versuchen, über den vierten Versuch zu konvertieren in der Overtime, oder würdest du das Field Goal nehmen?
Du meinst jetzt, als die Seahawks ausgleichen und dann den Extra Point oder in der
Overtime?
Ich habe einen Tweet gesehen, dass die Seahawks dadurch, dass sie dafür gegangen sind, bei 4.1 eine 14,5%ig höhere Siegwahrscheinlichkeit bekommen haben. Und wenn man sich auch den nächsten Drive der Rams anschaut, ist es eigentlich auch nur folgerichtig, dafür zu gehen. Die Rams sind ja dann auch nicht nur aufs Field Goals gegangen, sondern haben sogar eine Touchdown geschafft, wo das Spiel dann sowieso vorbei gewesen wäre, wenn man das Field Goal verwandelt hätte. Also du musst da auf jeden Fall dafür gehen. Das sagt mir nicht nur das Gefühl, sondern es sagen eigentlich auch die Zahlen. Und deswegen war das eigentlich die richtige Entscheidung, denke ich.
Ja, weil ich bin da nämlich genau in der Mitte, würde ich sagen. Also,
warum?
Weil ich die Rams-Offense nämlich überhaupt nicht so stark gesehen habe gestern. Also man muss erstmal vorweg sagen, beide Offensiven waren für mich drei Viertel des Spiels eigentlich, ich habe es so salopp getweetet, irgendwie Division 2 College in der Preseason. Weil, also, da
komplett sloppy wieder, ja.
Ja, also sowohl bei den Seahawks als auch bei den Rams fand ich beides nicht wirklich gefährlich. Die Seahawks waren einfach total sloppy, wie du sagst, total unsauber in ihren Aktionen. Und die Rams waren jetzt auch für mich jetzt nicht so die Gefahr, die man aus den letzten Jahren kannte. Ich fand auch Stafford überraschend unsicher oder ungenau auch, wenn er mal unter Druck kam.
Ja.
Also deswegen ist für mich diese Entscheidung wirklich 50-50. Also ich bin ja da auch einer, der den Zahlen vertraut. Und wenn du von einer 14-prozentigen Wahrscheinlichkeit mehr sprichst, die man dann dadurch generiert hätte. Aber ich hätte der Defense da auch noch den Stop zugetraut. Also klar, man kann nur wenn du jetzt sagst, sie haben noch gescored, das ist natürlich, kann man immer schwer sagen dann, ne? Wenn die Seahawks dann vielleicht geführt hätten, ist es halt immer so ein bisschen, ne? Man kann ja nicht dann, ohne dass Ereignis stattgefunden hat, irgendwie quasi das gleiche annehmen, was danach passiert ist.
Aber, ja, ich glaube, das Problem ist, also das war dieses Probability Model von Next Gen Stats. Ich habe da jetzt diesen Tweet von Benjamin Solek mir rausgesucht. Und das ist tatsächlich so, dass man eine 14,5%ig höhere Wahrscheinlichkeit hat zu gewinnen, als wenn man nicht dafür geht, nur für das Field Goal. Und er meinte auch in dem Tweet, also der Fakt, auch wenn die Rams Offense nicht wirklich gut war, dass die Rams danach direkt gescored haben für den Touchdown, ist eigentlich auch der Grund, warum man dafür gehen soll, weil du das Spiel halt faktisch beenden kannst mit den Overtime-Regeln in der Regular Season eben. Ich glaube, in den Playoffs wäre es so gewesen, dass das Spiel mit einem Touchdown noch nicht direkt vorbei ist. Aber 4.1 ist halt wirklich auch eine Situation innerhalb der 20-Yard-Line, war das ja auch schon, wo man eigentlich eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit hat zu konvertieren. Und ich glaube, deswegen war es schon die richtige Entscheidung, eben dafür zu gehen. Was, glaube ich, auch richtig war, dass man kurz, also wo man dann ausgleicht, dass man da dann nicht dafür gegangen ist, weil die Rams hatten da ja auch noch ein Timeout und 50 Sekunden Zeit. Und wenn man dann in Führung geht, beispielsweise durch eine Two-Point-Conversion, erstens ist es natürlich erstmal so, dass du die konvertieren musst, dann sind die Rams halt noch aggressiver, da dann auf das Field Goal zu gehen, weil sie sonst definitiv verlieren. Und deswegen waren, glaube ich, beide Entscheidungen wirklich prozesstechnisch gesehen die richtigen von Mike McDonald. Und das ist auch nochmal was ich gerne anmerken würde. Mir gefallen das In-Game-Management von ihm, bis auf ja diese Challenge gestern, gefällt mir in der Saison generell von Mike McDonald eigentlich ganz gut, auch wenn die meisten dieser Entscheidungen dann nicht zum gewünschten Ergebnis geführt haben. Also oftmals ist man ja dieser Saison schon für Fourth Downs gegangen und irgendwie, ich weiß es nicht genau, wie es dann am Ende ergebnistechnisch aussah, aber ich glaube, oftmals hat man dann nicht konvertiert.
Ja, ich bin da ja auch großer Fan von, aber es gibt mir leider, ist natürlich jetzt vielleicht auch so ein bisschen der Niederlagenserie geschuldet, gibt mir so ein bisschen Brandon Staley-Vibes, ne? Also da wurde ja auch viel abgefeiert dafür, dass er aggressiv einen Approach gewählt hat und Am Ende ja, hat er nicht lange bei den Chargers gehalten und Dan Campbell, der zeitgleich eingestellt wurde bei den Lions, der damals so ein bisschen belächelt wurde, der räumt ja aktuell die NFL sowas von auf. Also,
aber der ist noch aggressiver bei Fourth Down.
Ja, der ist noch aggressiver, ja. Aber die Vorschusslorbeeren, die waren ja ganz anders verteilt damals. Und Brent Staley galt da ja auch dann so als der Analytics-Guy und so weiter. Und Mike McDonald hat irgendwie aktuell halt relativ wenig auf der Habenseite, genau wie Brandon Staley es dann bei den Chargers hatte. Wobei ich jetzt, also ich mache jetzt hier noch keine große Trainerdiskussion auf, finde ich auch alles sehr verfrüht. Ich mag das auch, dass er es so macht, wie er es macht. Und um jetzt mal eben den allgemeinen Block so ein bisschen abzuschließen, die Defensive zeigt ja auch wirklich, zumindest gestern, eine Entwicklung. Also
ja,
ich habe noch keine Seahawks-Defense gesehen in den letzten Jahren, die eine Rams-Offense, die ich jetzt aber, wie gesagt, auch nicht so stark fand, dermaßen in Schach gehalten hat. Da haben einige Sachen geklickt, vor allem auch in der Laufverteidigung, die Wochen zuvor nicht gepasst haben. Und von daher bin ich ja ganz froh, dass zumindest die Seite des Balles, die Mike McDonald aktuell betreut, da zumindest auch immer wieder mal einen Aufwärtstrend zeigt, weil du holst einen defensive-minded Headcoach und er kriegt seine Defense wieder nicht hin. Das hatten wir jetzt erstens lange genug und zweitens wären dann die Alarmglocken, glaube ich, noch ein ganzes Stück lauter bei mir, als sie es aktuell sind. Aber ja, also.
Ja, was ich übrigens spannend finde, weil du das gerade ansprichst, es ist ja gerade jetzt während unserer Aufnahme, glaube ich, die Pressekonferenz von Mike McDonald jetzt nach dem Spiel. Und er hat auf die Frage, was er jetzt nach 9 Spielen in dieser Saison so gelernt hat und was er so an Takeaways jetzt hat für die Bye Week, auch eben geantwortet, dass er effizienter sein muss, also er muss selber effizienter werden, was das Management der Defense angeht, und er meinte auch, dass er manche Dinge ändern wollen wird. Das ist ein interessanter Kommentar, finde ich.
Ja, die Bye Week ist der perfekte Zeitpunkt dafür, ne?
Ja, aber insbesondere auch jetzt nach der eigentlich guten Performance der Defense.
Ja, vielleicht auch so ein bisschen, davor war er halt ein Coordinator und konnte die ganze Zeit da irgendwie reinstecken, vielleicht kriegt das einfach unter der Woche aktuell nicht so gemanagt, aber mein Gott, es ist ein...
Da muss er auch wieder Pete Carroll mal ranholen als Berater.
Nein, aber ich meine, er ist auch ein First-Time-Head-Coach und ich glaube, er ist ein ziemlich kluger Kopf und wird sich da auch noch dementsprechend anpassen. Ich hoffe es zumindest. Also da sollten wir vielleicht mal ein bisschen mehr Geduld haben. Aber gehen wir ein bisschen rein, um jetzt mal detaillierter die Spieler zu besprechen, die Positionsgruppen, wie gewohnt. Wir fangen mit der Offense an, wir fangen mit dem Quarterback an und ich bin ganz ehrlich, ich habe eigentlich nicht so richtig Lust, erneut über Gino zu sprechen, weil ich habe das Gefühl, also solche Spiele sind halt dann immer nur die Bestätigung für die Leute, die sowieso gegen ihn waren, und die guten Spiele sind dann sowieso nur die Bestätigung für Leute, die ihn sowieso gut fanden. Also weiß ich nicht, wie fruchtbar das Ganze ist, aber wir können es ja mal so ein bisschen aufdröseln. Also Gino gestern 21 von 34 Pässen an den Mann gemacht für 363 Yards, 3 Touchdowns, 3 Interceptions. Muss man sagen, rein total Stats-mäßig schon mal ziemlich gut. Also vor allem 3 Touchdowns, 163 Yards sind einfach schon sehr, sehr gut. Die 3 Interceptions natürlich nicht so wirklich. Ja. War wieder massiv unter Druck. Erntete, wie du ja schon eingangs gesagt hattest, auch ganz schön Kritik für den Pick 6, auch völlig zu Recht. Weil das war eine Situation, in der eigentlich nicht so sehr unter Druck stand, wie vielleicht der Rest des Spiels. Aber dann sich dann für den komplett falschen Wurf entschieden hat. Und ja, wie sagst du jetzt, wie siehst du die Leistung von Gino so im Gesamten?
Also ich hab's, glaube ich, wir haben es ja schon vorher davon gehabt. Also wenn Gino Smith ein einigermaßen normales Spiel macht, das keine gravierenden Fehler wie diesen Pick 6 insbesondere beinhaltet, dann gewinnen die Seahawks das Spiel aus meiner Sicht. Und abgesehen von 2 bzw. 3 wirklich schlechten Plays, hat er ja eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Aber auch wenn er, glaube ich, jetzt wieder eine Pressure Rate von, ich glaube, über 60% knapp gegen sich hatte, auch wenn er, ich glaube, die meisten Quick Pressures jetzt auch saisonübergreifend gegen sich sieht, unter allen Quarterbacks mit, keine Ahnung, mindestens 100 Dropbacks, glaube ich. Auch wenn das der Fall ist, kann man gerade die 2 Interceptions eigentlich kaum entschuldigen. Andererseits spricht's auch Bände, dass er nur einen EPA von minus 0,13 hatte, obwohl er diese riesigen Turnover hatte. Also Total EPA von ihm in dem Spiel sind minus 6,6. Nur der Pick 6 sind minus 14 Expected Points im Totalen. Also das zeigt ja, wie effizient er, abgesehen von diesen zwei, drei Fehlern, die er halt in seinem Spiel hatte, die Offense übers Feld geführt hat, obwohl er wirklich enorm viel Druck gegen sich hatte, obwohl Connor Williams den Ball zweimal über seinen Kopf drüber snappt und damit im Prinzip zwei Drives killt. Es ist wirklich so frustrierend. Die Seahawks hatten in der ersten Halbzeit in fünf unterschiedlichen Possessions einmal einen Third and 13, einmal einen Second und 31, einmal einen Second und 18 und einmal einen Third und 33. Wegen solcher Geschichten, wo die Offensive Line zweimal in Form von Connor Williams den Ball über Geno Smith halt drüber snappt, wo er einfach auch nichts dafür kann, wo zwei Drives schon mal weg sind in der ersten Halbzeit. Mhm. Und bei einem der Situationen auch noch direkt einen Sack relativ schnell zugelassen wird, wo ich glaube, Bradford gegen Fisk überhaupt nicht gut aussieht, wo Jarrell gegen Jared Verse kein wirkliches Land sieht. Das sind so undankbare Situationen für Geno Smith, wo man einfach konstatieren muss, welcher Quarterback kann da eine produktive Offense aufs Feld bringen und welcher Quarterback würde in dieser Situation eine effizientere Offense vor allem übers Feld führen als Geno Smith. Da fallen mir wahrscheinlich tatsächlich nur 4, 5, 6 Namen ein.
Boah, insofern schon viel fast.
Ja, ist schon fast viel, ja. Insofern, ja, es hat mir ein bisschen leid getan, weil ich weiß nicht, ob ihr die Pressekonferenz auch von ihm danach dann gesehen habt, wo er sich dann mehr oder minder entschuldigt bei der Stadt Seattle fast schon, wo sie ihm total leid tut und er quasi das Gefühl hatte, alle im Stich zu lassen. Aber man muss auch wirklich sagen, er wird halt jede Woche im Stich gelassen von seinen Umständen, von insbesondere der Offensive Line, von einem nicht vorhandenen Run-Game. Ich habe auch noch einen krassen Stat gesehen heute, wo ich glaube, saisonübergreifend die Seahawks also auf dem Boden innerhalb der Red Zone ein Net Yard gemacht haben in dieser Saison. Ja, die Red Zone, wenn die Seahawks innerhalb der 20 sind, nicht, also es zählt nicht, wenn die Seahawks an der 21 sind und dann quasi zum Touchdown laufen, sondern innerhalb der Red Zone, da ist kein Running Game vorhanden. Auch gestern wieder dann in der Overtime, also da kann man dann Geno Smith bis zu dem entscheidenden Punkt in der Overtime überhaupt keine Vorwürfe machen, weil er einfach die Offense übers Feld führt und dann, ja, die Offensive Line in beziehungsweise das Run Game versagt. Ja, und ich weiß nicht, ist für mich da so schwer, dann ihn wiederum zu kritisieren, aber wenn er diese Fehler halt nicht macht, diese gravierenden, dann gewinnen die Seahawks halt trotzdem, weil er einfach auch der wichtigste Mann auf dem Feld ist. Aber ich weiß nicht, ich tue mich da so schwer, da so ein abschließendes Urteil, das dann bei Bezug auf Geno Smith zu treffen. Deswegen, ja, was ist deine Meinung dazu? Vielleicht kannst du da auch noch deine 2 Cents dazu geben.
Ich glaube, du hast das alles irgendwie schon sehr, sehr gut erklärt. Also ich glaube, man kommt einfach zu keinem richtigen Urteil. Und ich bleibe aber weiterhin bei der Tendenz, wie du aus den Gründen, die du genannt hast, dass Geno eigentlich schon der richtige Quarterback hier ist. Und ich weiß ganz genau, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt hier in den Kommentarspalt passieren wird, aber ich weiß ja, was sonst bei Social Media so geschrieben wird. Ich weiß ja, dass es eine riesige Front gibt, die auch gegen ihn ist. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, warum.
Also, weiß ich auch nicht.
Weil ich weiß auch nicht, das Allheilmittel, dann heißt es immer ja ein Quarterback draften, ja, und dann hat man sich aber vielleicht 0 Sekunden damit beschäftigt, wer nächstes Jahr überhaupt in die Liga kommt. Und dann musst du ja, wenn du ein Upgrade willst, musst du ja mindestens das Niveau spielen, was Geno spielt. Zumindest, vielleicht nicht im ersten Jahr, aber im zweiten, dritten, vierten Jahr. Und das sehe ich halt einfach alles so schnell nicht. Wir haben jetzt eine sehr gute Quarterback-Klasse in der Liga, aber es sind so viele Jahre auch schon gewesen, in denen dann, weiß nicht, von den 5 Top-Quarterbacks halt 1, 2 durchgegangen sind, wenn überhaupt. Und deswegen verstehe ich halt nicht, was man irgendwie von Geno erwartet, wenn man bei nahezu 60% der Dropbacks unter Druck steht. Und ja, also wie gesagt, ich bin weiterhin Fan von ihm, nicht nur aufgrund der Story, sondern auch wegen der Leistung. Und ich bin ja auch ganz froh, dass wir jetzt nicht in der Situation sind, dass wir jetzt irgendwie ganz, wir müssen jetzt mit ihm verlängern oder auch nicht, sondern wir haben jetzt noch ein paar Spiele, wo man ja wahrscheinlich die Offensive Line nicht mehr irgendwie fixen wird, aber dass man da vielleicht noch mal ein bisschen mehr Sample Size von Geno an sich bekommt. Aber wir können ja vielleicht nochmal kurz über die drei Interceptions sprechen. Die eine war ja der Pick 6, ich glaube, der ist ja indiskutabel, da haben wir beide schon gesagt, das ist irgendwie nix. Dann die Interception zu Beginn des Spiels, Pass auf Jackson Smith und Jigba über die Mitte. Und
da würde ich ihm eher keinen Vorwurf machen.
Ja, eben. Das ist eigentlich ein Catch für Smith und Jigba, der den unerklärlicherweise droppt und dann
Interception. Also er ist auch nicht perfekt platziert, aber man erwartet da keine Interception, die daraus
resultiert. Er ist halt gut genug platziert.
Geht auf Chase ins Kappe, ja.
Und die dritte Interception, da wurde ja ein Holding, was ich am Fernsehen nicht gesehen habe, aber Max war da sehr findig. Und hat den Clip auch direkt geteilt, da wird Barner auf seiner Route halt vom Defensive Liner einfach klar gehalten. Und wenn er nicht gehalten wird, ist er an dem Spot, wo der Ball hinkommt. Ob er den dann fängt oder nicht, ist dann die andere Frage. Aber ne, also von den drei Interceptions, wenn man es runterbricht, dann sind wir vielleicht bei einer, die auf klar seine Kappe geht. Und der Rest ist
halt. Ich würde schon sagen, dass die zweite auch, also die bei Barner, auch wenn er gehalten wird, darf er den trotzdem nicht blind dahin werfen, wenn er sieht, dass Barner da einfach sich jetzt in dem Moment nicht, also da, wo er den Ball loslässt, so wie das Bild da für ihn aussieht, darf er den so einfach nicht werfen, aus meiner Sicht. Und das sind halt drei Punkte, die mindestens weg sind.
Das ist das, was wir gestern auch schon geschrieben hatten, ne? Also, der ist jetzt für mich da nicht schuldig, aber er darf auch ruhig schon gucken, ob der Tight End da auch steht oder nicht. Also.
Ja, also geht auf seine Kappe, finde ich.
Ja, aber das sind halt dann für und mich.
Die dritte Situation, wo man kritisieren kann, ist halt die, die dann relativ glücklich noch ausgeht für die Seahawks, und zwar im letzten Drive vor dem Ausgleich, also den letzten Drive vor dem Ende der regulären Spielzeit, wo er im Prinzip ja einen Pick wirft auf einen Rams-Defender in Richtung, ich weiß gar nicht, welcher Receiver sich da freiläuft, Cody White oder so, und der Rams-Defensive-Back den Ball einfach droppt.
Ja. Ja, und trotzdem sprechen wir halt auf die Saison gesehen, glaube ich, von einer Turnover-Mercy-Rate bei ihm von 2,4%. Und 2,1%. Das ist...
Ja, also der Diskurs ist jetzt auch wieder völlig verschoben.
Ja.
Durch dieses eine Spiel, wo er dann halt mal die Fehler macht. Aber im Großen und Ganzen, wenn man sich das Bigger Picture anschaut, dann kann man eigentlich die Kritik, die dann jetzt auf Basis dieses einen Spiels geäußert wird, nicht so in der Form machen, finde ich. Also das wäre irgendwie ungerecht. Was man auch sagen muss, die Seahawks Offense, wie gesagt, die haben ja den Ball, abgesehen davon, von den Turnovern und den Sacks, trotzdem richtig gut übers Feld gebracht. Die hatten 11 Net Yards pro Attempt, und das, obwohl Geno Smith 7-mal gesackt wurde. Was halt schon ein krasses Stat ist, finde ich. Es ist irgendwie traurig, weil das Potenzial der Offense zeigt sich ja durch so eine Statistik eigentlich sehr, sehr gut. Übrigens dann ohne DK Metcalf und mit einer Pressure Rate von über 60%. Also das spricht dann halt dann schon irgendwo für den Quarterback.
Ja. Na, ich befürchte leider, dass uns die Diskussion dann noch weiter verfolgen wird. Ich weiß auch gar nicht, warum die so emotional geführt wird.
Ich meine,
weil
diese Plays sind halt schon krasse fluky Plays, die übertragen sich jetzt normalerweise nicht von Spiel zu Spieltag, sondern diese 11 Net Yards pro Attempt, das sind eher Dinge, die sich transferieren lassen und für die Nachhaltigkeit des Quarterback Plays sprechen, finde ich.
Ja. Ja, ich
man es ist halt gespannt. Freaky Interceptions gewesen.
Ja, man darf da weiter gespannt sein. Dafür, dass ich nicht über Quarterback reden wollte, haben wir ganz schön lange drüber geredet, aber zumindest geht's mit dir sachlich. da vielleicht eine Kommentarspalte bei Twitter oder Instagram oder so, also vielleicht auch nicht der richtige Ort manchmal. Gehen wir weiter zu den Wide Receivern, weil da haben wir zumindest mal ganz schöne Nachrichten oder eine ganz, ganz gute Leistung gesehen. Beziehungsweise eine sehr gute Leistung. Jackson Smith und Jigba, Breakout-Party, kann man es so nennen? Ich denke schon, weil, er war ja schon immer ein guter Teil der Offense, jetzt aber komplett abgerissen gestern. 7 von 13 für 180 Yards, 2 Touchdowns.
Ja, und krass.
Da sind noch einige Strafen der Offensive Line, natürlich, wie kann es anders sein, dazugekommen, die ihm ein Spiel von über 200 Yards negiert haben. Also, Jackson Zwiffen Jigba, außer der Drop bei der Interception, über den wir gerade gesprochen haben, über jeden Zweifel haben und der Anker der Offense und der Treiber der Offense und mit dem absolut überragenden Spiel gestern.
Ja, es ist für mich irgendwie so ein kleines Rätsel eigentlich, warum er manchmal solche Spiele hat und dann in anderen so komplett untertaucht, auch verglichen mit letzter Woche zum Beispiel. Jetzt dieses Woche gegen die Rams war er halt dann auch verglichen mit Tyler Lockett so die klare Eins und gefühlt auch immer eine verlässliche Anspielstation für Geno Smith. Er hatte bei PFF jetzt eine Grade von über 92, obwohl er dieses eine Play dabei hat, wo er eigentlich im Prinzip für die Interception verantwortlich ist und es eigentlich auch ein quasi Drop ist, mehr oder minder. Und jetzt gestern hat er mit den Rams-Verteidigern halt gemacht, was er will. Der Route Tree sieht auch echt kreativ aus, sage ich mal, wenn man den bei Next Gen Stats sich anschaut. Und was soll ich sagen? Das war das beste Spiel seiner Seahawks-Karriere, denke ich mal.
Ja, ohne Zweifel. Und er hat auch einiges eingesteckt gestern. Also ich erinnere mich an zwei Catches von ihm, die so da in der Endzone waren. Da wurde er auch ganz schön noch umgerissen. Es hat sogar ein Screenpass zu ihm funktioniert, wo er, da hatten wir, glaube ich, auch so eine Situation, wo wir Zweiter und, ich weiß nicht, bis in die nächste Postleitzahl hatten und er dann da mit einem Play da über 200 Yards gemacht hat.
Er hat auch dieses eine sehr, sehr wichtige Play kurz zu Ende des Spiels, als die Seahawks den Fourth Down hatten und er dann links die Sideline raus quasi die Seahawks am Leben hält, sozusagen. Ohne dieses Play kommt es gar nicht zu Overtime beziehungsweise zum Ausgleich. Also er hat wirkliche Clutch-Plays auch dabei gehabt und dann auch noch den Touchdown eben mit dem gleichen Drive.
Ja, also das Play, was du angesprochen hast, ist ja schon der Classic von ihm quasi, wenn man an das Eagles-Spiel letztes Jahr denkt. Da hat er ja genau den Game-Winner genauso gefangen, auch über dem Kopf und über die Schulter. Da war sogar noch ein bisschen mehr mit Fingerspitzen, aber
krasser Wurf von Geno Smith an der Stelle auch.
Ja, das auf jeden Fall. Also den platzieren nicht so viele in der Situation dann auch so. Also ja, Smith und Jigba, auf jeden Fall was Positives, was wir mitnehmen können aus dem Spiel. Gehen wir rüber zu Tyler Lockett. Einen etwas ruhigeren Tag, aber mit einem sehenswerten Touchdown downfield. Er fing 3 von 4 Bällen für 63 Yards.
Ja, und die Connection mit Geno Smith ist halt immer noch nach wie vor da und das hat man dann gerade bei so einem Play wie das Offside-Touchdown-Play eben gesehen, dass er da direkt schaltet und ja, dann direkt 3-4 Meter auf den Defensive Back macht für den Touchdown. Also er ist halt nach wie vor dann auch eine sehr, sehr verlässliche Anspielstation, auch wenn er jetzt nicht so einen dominanten Part im Receiving Game eingenommen hat wie Jason.
Ja, und da muss man vielleicht noch kurz dazu sagen, dass Geno gestern auch mit den False Starts, beziehungsweise mit Offsides, die Defensive Line ganz schön in Check gehalten hat, so ein bisschen. Also hat da gestern einige Free Plays rausgeholt. Sollte auch mal nicht unerwähnt bleiben.
Ja, das war Aaron Rodgers Style.
Ja, also das gerne öfter. Gehen wir mal zu, nennen wir jetzt den dritten Wide Receiver, den wir heute sprechen wollen. Der Name für mich auch bis
jetzt. Ist er jetzt inzwischen der? Ich habe mich halt echt gefragt an irgendeinem Punkt des Spiels, ob er jetzt Jack Bobo im Depth-Chart irgendwie überholt hat. Ja, weil er dann halt auch mehr Snaps auf dem Feld stand, glaube ich, als Bobo.
Ja, es wirkte halt so mehr oder weniger mit der Hot Hand, ne? Es wirkte so, als hätten sie wie bei den Running Backs gesagt, ja, der ist gerade ganz gut drauf, den spielen wir jetzt erstmal weiter.
Ja, wie hieß noch mal der Right Receiver im Super Bowl gegen die Patriots, der dieses Monsterspiel hatte?
Das Bild habe ich auch gestern gesehen, aber fällt mir gerade leider auch nicht ein. Ist ja auch noch vor meiner Zeit gewesen.
Beziehungsweise, ja, das fing gerade meine Zeit an. Ich weiß es gerade auch nicht, aber das waren die gleichen Vibes, so gefühlt. Ja. So Cody White, ich wusste gar nicht, dass er im Kader war, im 53er für das Spiel jetzt. Der wurde ja vom Practice Squad hochgeholt für das Spiel, oder? Ja,
schön, dass wir jetzt den Namen mal genannt haben. Also, rede es von Cody White, nachdem wir jetzt hier 2 gefeiert haben. Fing 2 von 3 für 44 Yards. War damit eine solide Anspielstation gestern im späteren Verlauf des Spiels. Und was wir vielleicht später nochmal besprechen, aber der Puntblock von ihm, der war eigentlich ein absolutes Big Play, aus der Offense natürlich aber dann wieder nichts machen konnte. Aber Special Teams solche Plays, Puntblock, immer geil. Und Cody White war dafür dann der entscheidende Faktor.
Ja, Chris Matthews war es übrigens 2014 im Super Bowl.
Das war unser,
ich weiß nicht, ob sich manches hier. Ja, aber ich weiß nicht, ob sich da manche Seahawks-Fans überhaupt dran erinnern können, aber ja, das war wirklich so das gleiche.
Ich gehe fast von aus, leider.
Gleich über alles gefühlt. Ja. Okay. Ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird jetzt. Wenn Metcalf jetzt auch in Woche 11 zurückkommt, dann werden wir eh nichts großartig von White, beziehungsweise auch nicht von Jack Bobo sehen.
Das stimmt wohl. Gehen wir zu den Tight Ends. Ich spreche heute nur über AJ Barner, der dadurch, dass Fant ausfiel, eigentlich den Starting-Spot hatte. Pharaoh Brown ist aktuell kein Thema mehr irgendwie. Aber auch Barner war jetzt nur mit einem soliden Spiel. 4 von 7 für 27 Yards. Hat dann noch gegen Ende des Spiels einen Hurdle über einen Verteidiger gemacht, was ganz ansehnlich war. Wurde bei der Interception, haben wir gerade schon drüber gesprochen, klar gehalten. Aber ich weiß nicht, ob du jetzt irgendwie ein Take zu Barner noch hast.
Ja, nee, eigentlich nicht. Gut. Kein besonders auffälliges Spiel, muss ich sagen, von den Tight Ends. Deswegen, ja. Ich weiß nur, dass die Seahawks, glaube ich, bei dem einen Fourth Down Play, wo sie konvertiert hatten, in der ersten Halbzeit war das, glaube ich, da hatten sie, glaube ich, den zweiten Tight End, Brady Russell so quasi als Halfback so oder Fullback-mäßig in Motion geschickt. Das haben die dann, glaube ich, fast genau so bei dem Fourth and One in der Overtime gemacht, wo sie dann aber nicht konvertieren konnten. Das ist mir bei den Titans vor allem in Erinnerung geblieben, wie sie die da als Blocker eingesetzt haben, aber im Passing Game, ja, wie gesagt, mehr oder minder unauffällig.
Ja, wenn wir unauffällig sind, bleiben wir direkt bei den Running Backs. Auch ja, die bleiben leider.
Wir haben den Run etabliert.
Ja, das haben wir gemacht. Also teilweise auch forciert. Aber auch das Running Game bleibt Opfer der Umstände. Walker mit 25 Carries für 83 Yards und Charbonnet 2 Carries 8 Yards. Der hatte irgendwie keine große Rolle. Aber naja, wenn die Offensive Line wirklich keinen Push generiert, beziehungsweise sogar eher nach hinten gepusht wird, dann wird's halt schwer.
Ja, und minus 0,45 Expected Points pro Rushing Play und eine Success Rate von 35%, also komplett unterirdisch, muss man sagen. Ja, aber wirklich, auch wenn man, ich glaube, dann mit dem Mindset auch ins Spiel gegangen ist, dass wir unbedingt auch direkt den Lauf durchdrücken wollen. Man hatte ja direkt die ersten 3 Plays nur Läufe gecallt. Trotz dessen hatten die Rams uns da komplett im Griff. Und ja, das Run-Blocking, da fängt es dann wahrscheinlich auch dann eher mit dem Guard-Play und dem Center-Play an. Da ist einfach, das sieht unsere Offensive-Line einfach auch komplett kein Land. Das ist einfach, ich weiß nicht, wie das zu fixen ist, weil das einfach auch, glaube ich, eine Qualitätsfrage dann ist am Ende des Tages.
Ja, ich würde ja mal behaupten, dass das Run-Blocking vielleicht ein bisschen einfacher zu fixen ist als das Pass-Blocking. Aber ich weiß nicht, ob man dann so darauf beharren sollte, wenn auch das Run-Game halt gar nicht funktioniert. Andererseits kannst du Gino nicht noch öfter in Dropback schicken. Also deswegen, also diese Offensive Line, wie gesagt, die limitiert uns ja jetzt wahrscheinlich den Rest der Saison. Wir können auch direkt weiter ein bisschen detaillierter über
die sprechen. Ich weiß nicht. Ja, weil du sagst gerade auch, dass man ihn nicht in so obvious Passing Situationen schicken darf. Und bei fast allen dieser offensichtlichen Passing Situationen hatte Geno Smith ja direkt einen Quarterback Rusher im Gesicht und wurde auch dann in diesen offensichtlichen Passing Downs fast instantly gesackt gestern.
Ja, und dann reden wir mal kurz über das, ich glaube, wir nehmen es mal ein bisschen vorweg jetzt, der dritte und eins, vierte und eins in der Overtime. Zum vierten und eins habe ich von Greg Bell den Tweet, also wir hatten 6 Offensive Linemen auf dem Feld mit Oluwatimi, der sich als eligible gemeldet hat. Wir hatten Tight End Barner und Brady Russell, der hier als Fullback gelistet wird, aber Tight End Fullback, er war dann, so wie du meintest, ja als Fullback aufgestellt. Und 8 Blocker hatten sie für das 4. und 1 in Overtime. Und der Einzige, der seinen Block gewonnen hat, war Tomlinson. Und alle anderen 7 haben ihre Blocks verloren. Und der Center Connor Williams wurde 2 Yards nach hinten gepusht. Erstens, man lädt dazu natürlich auch, also klar, man hat 3. und 1, 4. und 1. Man lädt natürlich auch dann die Defense dazu ein, dass sie wissen, wir spielen ja den Lauf. Aber noch offensichtlicher kannst du es ja gar nicht machen. Und dann musst du halt der stärkere Mann sein. Und das bist du dann in 7 von 8 Fällen nicht. Das ist einfach komplett brutal.
Ich habe, weil du die Kreativität oder die fehlende Kreativität so ein bisschen jetzt ansprichst, einen Play von der Washington Huskies Offense bei 4. und 1 in einer sehr ähnlichen Situation gesehen, wo sie quasi das fast gleiche Play spielen, aber von rechts, glaube ich, Odunze, glaube ich, so in Motion geht, oder McMillan war es, ich bin mir nicht sicher, und der Ball angetäuscht übergeben wird auf den Running Back, und dann kommt der Wide Receiver quasi von rechts hinter dem Quarterback, kriegt den Ball und läuft quasi direkt um die 8 Defender, die da in der Box stehen, herum und konvertiert. Also eigentlich, glaube ich, kann er es ja, dass er kreativer ist bei diesen Calls. Andererseits ist es auch irgendwo lächerlich, dass man mit 2 Inside-Zone-Runs es nicht schafft, genügend Push zu erzeugen, um
ja, oder
zu konvertieren.
Oder man macht es noch stumpfer, macht einen Quarterback-Sneak raus. Wir hatten aber auch schon diese Saison Plays, wo dann 2 Running Backs im Backfield standen, meine ich zumindest, und dann wurde der Lauf nach rechts angetäuscht und Gino gibt dann aber den Ball nochmal zu dem anderen Running Back.
An Charbonnet damals,
ja. Genau, und auf die andere Seite.
2, 3 Wochen, glaube ich.
Ja. Und das hat auch funktioniert. Also
ja, sowas würde ich mir da wünschen auch, ja.
Also es war schon sehr stumpf, und wenn du dann deine Blocks halt gar nicht gewinnen kannst und dann auch in der, es ist ja auch schwer, da irgendwie für den Ballträger da irgendwie noch eine Lücke zu finden. Weil, sagen wir mal, du gewinnst nur die Hälfte deiner Blocks, dann kannst du vielleicht trotzdem noch irgendwie was kreieren, aber bei 7 von 8 bist du halt einfach raus.
Ja, total. Und als ich die Aufstellung gesehen habe bei 4. und 1 und ich mir schon dachte, dass da jetzt ein Lauf kommt, da habe ich ehrlich gesagt schon fast damit abgeschlossen gehabt, dass es nicht konvertiert wird.
Ich auch. Ja, und die Offensive Line ist qualitativ einfach schlecht, und seit gestern kriegt auch Schneider noch mal ein bisschen mehr ab. Also ich habe diesen Screenshot jetzt mehrere Male gesehen, von wegen Guards sind überbezahlt und überpriorisiert und wird da halt irgendwie alles nicht einsehen, quasi für einen Guard so viel zu bezahlen. Und ich denke, auch da hat er jegliche Kritik erstmal verdient.
Ja, also da muss man, wenn, dann John Schneider auf jeden Fall kritisieren, weil er da ja verantwortlich ist für in den letzten Jahren. Er ist der Einzige, der schon so lange da in der verantwortlichen Position ist. Da muss die Kritik auf jeden Fall bei ihm ansetzen und nicht bei Mike McDonald oder sonst wem.
Ja, ist halt die Frage, wollen wir nochmal einzeln sprechen? Ich glaube, Offensive Line ist viel gesagt. Wir sind, glaube ich, vor allem unzufrieden mit dem Center, der mit großen Ankündigungen kam, dass er ja der jetzt leider immer unsicherer auch bei den Snaps wird, vielleicht auch, weil er schon ein bisschen in den Panikmodus schaltet, sobald er weiß, er muss jetzt gleich wieder blocken und kriegt seine Blocks nicht gehalten oder so. Das ist irgendwie extrem.
Also ich habe mit so ein paar Dolphins-Fans geschrieben gehabt auf Twitter, und die meinten, dass er diese Snap-Probleme tatsächlich letztes Jahr wohl schon hatte auch. Dass es jetzt nichts Neues wäre, aus deren Sicht, und die schon drüber diskutiert hatten, ihn vielleicht deswegen auf Guard zu stellen. Auch wenn es, glaube ich, nicht so eklatant war wie jetzt bei den Seahawks, beziehungsweise es war bei ihm jetzt halt gerade in den letzten 2 Wochen, oder ich weiß nicht, ob es im Falcons-Spiel war oder jetzt letzte Woche auch, aber es war jetzt in 2 auseinanderfolgenden Spielen halt eben der Fall, dass er die Snaps halt komplett botcht und damit die Drives halt eigenhändig killt. Und da musst du halt schon auf einem elitären Niveau spielen, wenn du dann irgendwie den Unterschied zu einem Oliver Timi ausgleichen willst, der seine Snaps jetzt nicht in der Form bottelt.
Ja, die Frage ist ja halt nur, wie schlecht muss er sich im Training zeigen, wenn er selbst danach jetzt irgendwie keine Chancen kriegt, ne?
Ja, und es ist auch nicht so, dass er jetzt irgendwie auf so einem elitären Niveau spielen würde, sondern auf einem, sagen wir mal, okay, im / soliden Niveau als Center, also Matt Williams jetzt.
Ja, aber ich glaube,
schwierig.
Damit können wir fast die Offensive Line und die Offense auch schließen, weil ich glaube, da wiederholen wir uns viel. Ich bin mal gespannt, ob sie in 2 Wochen da vielleicht ein bisschen besser aussehen. Dann müsste es ja gegen die 49ers gehen. wenn ich mich nicht irre.
Ja.
Ja, das wird natürlich.
Ja, die einzige Konstante, wie gesagt, ist da wirklich Charles Cross in der Offensive Line.
Ja, und selbst der wurde das eine oder andere Mal echt ganz schön gepusht von Wurst zum Beispiel, ne? Also.
Ja, also er ist auch jetzt doch noch nicht dieser Elite Left Tackle, was man vielleicht nach den ersten drei Spielen hätte annehmen können, dass er sich dahin entwickelt. Aber er ist auf einem guten Weg, sag ich mal, und entwickelt sich auf zumindest zu einem guten Left Tackle. Aber ja, es ist halt ein Weakling-System, die Offensive Line, und das merkt man bei den Seahawks halt komplett diese Saison.
Ja, wechseln wir mal die Seite des Balles. Ich glaube, da haben wir vielleicht ein bisschen Positiveres zu berichten, zumindest teilweise. Die Defensive gegen die Rams, Form verbessert auf jeden Fall. Wir hatten schon gelobt die Laufverteidigung, auch der Druck auf Stafford war immer mal wieder da. Zumindest hatte ich das Gefühl, dass Stafford nicht so richtig irgendwie seinen Rhythmus gefunden hat. Und man kann zumindest, was ja vielleicht auch schon mal ganz gut ist, sagen, die Defense hat diesmal das Spiel nicht verloren. Und es ist das erste Mal, dass eine Pete Carroll-Defense hat es nicht geschafft, in den ersten vier Ballbesitzen die Rams ohne Score vom Feld gehen zu lassen. Das ist gestern passiert durch die Mike McDonald-Defense.
Ja, also ich habe es ja zu Beginn schon gesagt gehabt, es war wahrscheinlich, wenn man die Umstände betrachtet, die beste Leistung des Seahawks Defense in diesem Jahr. Ich weiß nicht, ob du da mitgehen würdest.
Ja.
Aber war schon beeindruckend, und ich hätte damit ehrlich gesagt nicht gerechnet gehabt. Ich dachte, das wird eher so in Richtung, also wenn wir gewinnen, eher dann Richtung Shootout gehen. Hm. Vor allem, weil ja dann auch Puka Nacua wieder zurück war. Aber was man, wie gesagt, da geschafft hat, und dieses Gefühl hatte ich halt auch schon in der gesamten Saison eigentlich, wenn man es als Defense schafft, mehr solche offensichtlichen Passing-Situationen zu kreieren zugunsten der eigenen Defense, dann hat da, glaube ich, McDonald mit seinem Scheme und diese Defense dann auch seine Stärke, wo man dann auch wirklich es schafft, ja, die Offense zu Turnovern zu zwingen, beziehungsweise es dann auch schafft, bei so dritten und sieben oder mehr regelmäßig und konstant auch vom Feld zu kommen. Und das hat man halt in den letzten Wochen gar nicht geschafft, weil halt die Laufverteidigung so dermaßen schlecht war, dass man kaum diese offensichtlichen Passing-Downs für die gegnerische Offense forcieren konnte. Und das hat jetzt mit der relativ guten Laufverteidigung in diesem Spiel, was halt für mich relativ überraschend war, auch viel besser funktioniert. Und da hat, glaube ich, dann auch McDonald und diese Defense dann seine Stärke.
Das ist, glaube ich, auch so ein Titel von so einem YouTube-Video gewesen. Ich weiß, Brad Coleman, glaube ich, ne? Dritter und sieben ist irgendwie der Nightmare für die generischen Defensiven, wenn du gegen Mike McDonald spielst. Da hat er das ja so ein bisschen runtergebrochen. Und ist immer leicht gesagt, aber in diese Situation müssen wir halt wahrscheinlich kommen, damit man auch die volle Aggressivität irgendwie seiner Defense da mal mitbekommen kann. Und gestern hat es ja schon sehr gut funktioniert. Ich weiß nicht, ob wir jetzt über die Defensive Line im Einzelnen sprechen wollen, weil so viel hätte ich dazu nicht. Ich würde vielleicht lieber auf Linebacker gehen, weil die Neuakquise Ernest Johnson bisher eine echte Bereicherung ist. Ne?
Ja. Also er hat wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht, und vom Fernseher zumindest kam er wie ein klares Upgrade zu gegenüber Jerome Baker mir vor. Und auch wenn er diese eine Interception fallen lässt und damit den Rams quasi 3 Punkte schenkt, weil das war schon in Scoring Range und danach kam es dann zum Field Goal auch, hat er wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht. Und ich glaube, man sollte sich bemühen, den vielleicht auch frühzeitig zu verlängern. Vielleicht auch noch während der Saison, wenn es geht, weil er eigentlich schon sehr, sehr gute Ansätze zeigt in der Defense.
Ja, scheint schon sehr gut zu funktionieren mit dem, was McDonald halt vorhat, mit seinen Linebackern.
Ja.
Ich kann mir jetzt halt noch kein Bild machen, was er kosten soll und wie viel Capspace wir am Ende auch haben. Das ist auch so ein bisschen ein Thema bei uns leider. So viel, wie man hofft, hat man irgendwie, glaube ich, gar nicht. Beziehungsweise man müsste halt viel umstrukturieren.
Nee.
Oder man müsste halt Leute wie Lockett gehen lassen. Und ich glaube, damit macht er sich auch nicht gerade beliebt, dann, wenn man ihn jetzt cutten würde. Aber nee, Ernst Johnson gefällt es bisher sehr gut. Also ich würde ja gerne auch noch mehr von Tyrese Knight sehen. Der ist ja jetzt komplett untergegangen. Aber gut, wenn das jetzt erstmal mit Johnson so funktioniert und auch mit Tyrell Dodson, ja, dann geht man erstmal mit denen. Gehen wir mal zu den Cornerbacks. Allen voran Tyreek Woolen müssen wir, glaube ich, besprechen. Fängt eine Interception.
Also so ein frustrierender Spieler, der Typ.
Total,
ne?
Ja, total.
Hat das Potenzial, beste Cornerback der NFL zu sein, aber nutzt nicht konstant genug aus, dass er das wird. Also
die Wookie-Saison von ihm frustriert
einen halt von Spiel zu Spiel, weil er wirklich auch Plays dabei hat, die so kaum andere Spiele machen können, wie zum Beispiel diese Interception. Das hat mich so an eine Interception von Richard Sherman von vor ein paar Jahren erinnert, wo er wirklich super Play macht. Und dann andererseits dann kurz vor Ende des Spiels dann zum Beispiel nicht zum Ball springt und die Interception, die eigentlich da ist, nicht macht, weil er nicht entschlossen genug zum Ball geht. Dann auch noch dann unglücklicherweise beim Touchdown in Overtime das Play abgibt, wo er, glaube ich, in Man-Coverage ist und kurz vorm Snap, meine ich, irgendwie drauf spekuliert, dass es vielleicht irgendwie ein Lauf werden könnte und deshalb, glaube ich, auch das Matchup verliert in der Situation. Mhm. Also es macht einen wirklich wahnsinnig, weil er wirklich, also es erinnert mich so ein bisschen an DK Metcalf. Also es ist die Defense-Version von DK Metcalf irgendwie. Mhm. Weil er auch alles Potenzial der Welt hat, aber das nicht so in der Form abruft, dass man sagen kann, er ist einer der Top 5 oder Top 10 Corner der Liga.
Ja, in gewisser Weise stimmt das schon. Ja, ja, also, ich weiß nicht, irgendwie war das Spiel gestern auch wieder so ein bisschen so ein Abriss seiner Karriere bisher. Sein Rookie-Song war ja einfach mega krass. Dann in der zweiten Saison, da hätte man ihn auch benchen können, so schlecht, wie er getackelt hat teilweise. Und gestern dann auch mit dieser Interception, dann aber irgendwie total abwesend. Auch in Overtime, wo er einmal nicht zum Ball arbeitet. Also ich meine, der Game-Winner ist halt eine. Ich glaube, da musst du in der Situation einfach nicht so extrem auf den Run spekulieren als Cornerback. Es ist irgendwie, also ich weiß nicht. Das sind aber genau diese Sachen, die er quasi auf dem College auch schon teilweise hat, dass ihm da manchmal ein bisschen das Spielverständnis einfach abgeht. Und aber auch in Overtime, einmal ist es eigentlich eine sichere Interception, wenn er da aggressiv zum Ball arbeitet, aus meiner Sicht. Also so, wie er sich auch als der Ballhawk so ein bisschen etabliert hat eigentlich. Wartet dann aber da irgendwie unerklärlicherweise ab. Ja, und der Rams-Receiver kann dann den Ball fangen. Ist er ein McDonald-Cornerback? Ich habe nämlich schon einiges gelesen, dass so von der Attitüde, Einstellung, er eigentlich ja gar nicht so in diese aggressive Defense passt, würde ich jetzt so erstmal nicht mitgehen, aber es ist halt wirklich wahnsinnig frustrierend und es sind halt so Kleinigkeiten, beziehungsweise Kleinigkeiten nicht, er ist ja auch extrem schlecht bewertet, ne? Aber er zeigt halt in einem Spiel, was er kann und reißt es dann eigentlich irgendwie ein paar Minuten später wieder um, also.
Ja.
Ja.
Ich würde ihn trotzdem verlängern, ehrlich gesagt.
Ja, ich eigentlich auch.
Es kommt ja jetzt nächstes Jahr in sein letztes Vertragsjahr. Und er hat so viel Potenzial, dass man den trotzdem eigentlich halten muss und hat eigentlich auch genug schon gezeigt für mich. Und ja, er hat, glaube ich, immer noch irgendwo Entwicklungsspielraum, weil man muss auch mal bedenken, er spielt noch gar nicht so lange Cornerback auf dem Niveau. Ne? Also der wurde ja, glaube ich, erst im letzten Jahr, das College-Jahr, glaube ich, zum Cornerback gemacht, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, irgendwie sowas in die Richtung. War ja ursprünglich Wide Receiver, so wie Richard Sherman damals.
Ja, gehen wir noch kurz zu den Safeties. Da wollte ich eigentlich nur Kobe Bryant, weil ich die Entwicklung von ihm echt gut finde. Ja. Also er ist ja reingekommen, seitdem Jenkins ja auf IA ist. Wurde er eigentlich als Corner gedraftet, ist jetzt Safety. Und bisher sah es jetzt aus, ne?
Ja, und er ist ja auch nächstes Jahr noch sehr, sehr günstig unter Vertrag. Also man kann da, glaube ich, auf jeden Fall mit ihm, wenn er so weiterspielt, auch sogar als Starter vielleicht planen für die nächste Saison. Und das ist eine Entwicklung, die man ja jetzt nicht unbedingt erwartet hat. Also das kommt schon relativ überraschend. Für mich war das irgendwie immer so gefühlt ein Backup-Safety, Aber jetzt, wo er halt starten muss, zeigt er, dass er vielleicht sogar Starting-Qualität hat.
Ich glaube, es war ja auch erst diese Offseason, dass dieser Wechsel quasi der Position irgendwie.
Ich meine, er hat auch schon unter Carroll, glaube ich,
ja,
so ein paar Snaps mal auf Safety gespielt oder Slot Safety oder sowas in die Richtung. Aber so richtig komplett auf Safety, glaube ich, ja, ist seit diesem Jahr.
Ja, meine ich nämlich auch in der Offseason die Meldung mal bekommen zu haben, dass Kobe Bryant jetzt als Safety gelistet ist und dachte mir dann so, ja, okay, gut. Quarterback hat es in der NFL bisher noch nicht geklappt. Mal sehen, was man da so hat. Aber der nach dem Ausfall von Jenkins echt eigentlich nahtlos da eingefügt und auch immer mit schönen aggressiven Plays zum Ball. Also ich war ja gestern auch sehr froh, dass da die Flagge aufgehoben wurde, weil das war schon hart, aber das war halt ein cleaner Hit. Und das hätte halt das Spiel entschieden in der Situation. Ja. Aber Bryant da schon eine, ich glaube, mit Love ein ganz gutes Duo aktuell. Deswegen, also da bin ich sehr zufrieden. Ich würde noch mal kurz in die Special Teams gehen. Wir hatten ja gerade schon mit Cody White, der geblockte Punt, drüber gesprochen. Ein sehr starkes Play. Die Williams, die ich jetzt in den letzten Wochen sehr gescheut habe, war jetzt sehr sicher. Hat auch in Coverage der Returns der Rams das eine oder andere Mal gute Aktion gezeigt. Der verschossene Extrapunkt von Myers war ja am Ende des Spiels eigentlich sogar sehr, sehr ärgerlich, weil hätte man sich Overtime sparen können.
Ja. Das, ich weiß, ich will jetzt nicht sagen, dass es spielentscheidend war, ne? Also man weiß es halt nicht, wie das Spiel sonst läuft. Ne?
Eben, aber
schwierig.
Der wurde halt geblockt, beziehungsweise berührt, das Field Goal der PAT.
Stimmt, das war ja nicht direkt Mitte verschossen, ne?
Ja. Weiß ich jetzt nicht, da sah man auch wieder sehr schlecht aus, wo man komplett überrannt, aber gut, es passt halt irgendwie zum Blocking des Seahawks aktuell. Ja. Also die Seahawks stehen jetzt 4-5, gehen in die Bye Week. Ich will eigentlich mal nicht, so wie Max üblich, quasi aufs große Ganze blicken, weil ich glaube, wir sind aktuell ein bisschen besser beraten, nicht zu überreagieren, aber zumindest von Woche zu Woche zu schauen. Aber ja, es sind 9 Wochen gespielt. Die Seahawks sind auf dem letzten Platz der NFC West mit einem negativen Rekord. Wie würdest du in das Spiel und den ja, zumindest kleinen Ausblick wagen der Seahawks für die Spielzeit? Dann jetzt natürlich.
Ja, die Seahawks haben jetzt halt noch einen relativ schwierigen Schedule vor sich, muss man dazu sagen. Also man steht bei 4-5 und trifft jetzt, ich kann ja nur mal die nächsten 4-5 Spiele vorlesen, auf die 49ers, zweimal auf die Cardinals, dann gegen die Jets, gegen die Packers und die Vikings. Das sind jetzt die nächsten 6 Spiele und ich bin mir nicht sicher, ob man da überhaupt mit einem positiven Rekord rausgeht. Das wäre schon, wär schon nicht schlecht, würde ich sagen.
Ich sag mal aber so, aber die scaren mich aber auch alle nicht. Die 49ers sind schon besser, aber die Cardinals, Jets, die Packers sind auch noch klar besser. Und Vikings weiß ich nicht. Da ist die Jury noch.
Ja, wir sind halt selber
eben
komplett inkonstant und schießen uns Woche für Woche ja ins Bein. Natürlich, es gibt, glaube ich, wenige Teams, die sich so krass ins Bein schießen, konstant Woche für Woche, wie die Seahawks in dieser Saison. Aber gut, vielleicht widersprechen mir da irgendwie Fans von den Chats oder keine Ahnung wem. Ist ja auch egal. Also, ich habe, glaube ich, zu Beginn schon gesagt gehabt, die Playoffs sind für mich fast schon gelaufen jetzt, wenn man sich den restlichen Schedule anschaut und wenn man halt sieht, dass, ich glaube, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Teams in der NFC vor den Seahawks stehen. Also Seahawks sind gerade der 12. in der NFC mit einem Rekord von 4-5 und sind halt 2 Spiele hinter dem 7. Seed. Ich weiß nicht, ob das noch was wird.
Nee, also, ja, ich bin ja grundsätzlich besagungsmütig, ist irgendwie noch positiv gestimmt, weil ich mir halt genauso gut vorstellen kann, dass man nächsten 5 Spiele alle verliert, aber auch alle gewinnt, weil das eben, diese Inkonstanz im Team.
Das ist auch das, was ich jetzt als Marschroute ausgeben würde, als Head Coach des Seahawks oder als generell als Fan des Seahawks, dass man versucht einfach alles zu gewinnen. Run the table. Und dann mit einem guten Gefühl, auch wenn man die Playoffs wahrscheinlich verpassen wird, in die Offseason gehen kann. Weil, ja, mit der Offensive Line kann man sowieso keinen tiefen Playoff-Run hinlegen.
Nee, das ist so leider so. Also, every week is 1-0, ne? Wie ein Quarterback von uns mal gesagt hatte. Ja. Ja. Ja,
also einfach Erwartungen senken und sich dann freuen, wenn wir die Playoffs dann doch noch
erreichen. Ja, ich glaube,
die Portlanders raushauen.
Ja, meine Prognose war es vor der Saison ja auch noch. Ich glaube es mittlerweile jetzt auch nicht mehr, weil man zu inkonstant ist.
Ja, aber wenn wir gewonnen hätten. Ja.
Ja, unterm Strich. Aber ich hoffe einfach, dass man irgendwie noch zumindest halt eine gute Entwicklung hat, dass man irgendwie noch irgendwie ein bisschen Spaß an der Saison findet. Ja. Und wenn es am Ende darum geht, okay, wir haben 2 Spieltage Verschluss und haben noch so eine Außenseiterchance auf eine Wildcard oder so. Weil man dann doch irgendwie Spiele gewonnen hat, aber dass man irgendwie eine Entwicklung sieht, nicht, dass irgend so ein Team hat, was dann irgendwann komplett aufgibt oder so. Dass man irgendwie sagt, weiß nicht, lassen sich hängen, die Spieler entwickeln sich gar nicht mehr oder sonst was. Oder, weiß nicht, noch eine schwere Verletzung von irgendeinem Starspieler. Ich meine, da steckt man eh nicht drin, aber dass man irgendwie noch mal Freude auf irgendeine andere Weise auf die Saison sieht und dann am Ende guckt, was dabei rumkommt. Das wäre irgendwie ganz schön.
Ja, safe.
Ja, dann würden wir es soweit beschließen. Bevor wir uns aber verabschieden, noch mal einen kleinen Ausblick im Two-Minute-Warning.
Two-Minute-Warning, was sonst noch wichtig ist.
Also, wir können uns jetzt erholen. Die Seahawks gehen, wie öfter gesagt, in dieser Folge in die Bye-Week. Heißt also für uns auch wieder Mailbag-Time. Der Mailbag-Podcast wird ja nächste Woche aufgenommen und soll am 12.11. veröffentlicht werden. Die Aufrufe dazu werden in den nächsten Tagen auf den sozialen Medien geteilt werden. Dann einfach da eure Fragen drunter. Und wir schauen dann nach Doppelungen und werden da eine erlesene
Auswahl. Sollten die Seahawks für Anthony Richardson traden?
Nein. Und werden dann eine erlesene Auswahl in der Mailbag-Folge bearbeiten. Aber auch eine weitere Sonderfolge kommt, die wird Jonas aufnehmen mit Josh vom Podcast der German Seahawkers UK. Die kommt am 9.11. raus.
German Seahawkers UK, interessant.
Siehst du, es ist schon. Also, das Branding des Fanclubs hat auf jeden Fall schon mal funktioniert. UK Seahawkers. und auf der Webseite gibt es noch Analysen: einmal die Mid-Season-Analyse der Offense am 7.11. und am.
Betonung auf Mid.
Und einmal am 11.11. die Mid-Season-Analyse der Defense mit zu above average. Damit wollen wir uns jetzt aber verschließen, bevor wir hier komplett in die Stammtischrunde übergehen. Und das machen wir wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks.
Go Hawks.
Touchdown Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.